HR Info. Hessen.
In dieser Woche hat in Wiesbaden der Prozess gegen einen 22-jährigen Mann aus dem Irak begonnen. Er soll im Mai 2018 die 14-jährige Schülerin Susanna aus Mainz vergewaltigt und getötet haben. Damit starten wir heute in die Sendung HR Info Hessen mit Gabi Beck. Das Zuschauerinteresse war groß, auch aus rechten Kreisen. Doch die Verhandlung verlief störungsfrei. Der Angeklagte äußerte sich zu seiner Person und zur Tat. Birgitta Söhling hat den Prozess vor dem Landgericht in Wiesbaden für uns verfolgt.
Wer auf einen Platz im Zuschauerraum gehofft hatte, musste früh da sein. Nicht alle kamen hinein. Das Interesse am Prozessauftakt war groß. Aktivisten aus rechtspopulistischen Kreisen waren zum Teil von weit her angereist. Aber auch eine ehemalige Nachbarin der Mutter reihte sich in die Warteschlange ein.
Ich fühle halt extrem mit und sie ist eine ganz, ganz starke Frau. Ich selber, wenn das mir passiert wäre, ich könnte das nicht durchstehen.
Auch ein Teil der Presse konnte die Verhandlung nur aus einem Nebenraum verfolgen. Lückenhaft kam die Übertragung der Aussage von Ali B. dort an, der sich in seiner Muttersprache und mit Hilfe eines Dolmetschers äußerte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem mittlerweile 22-jährigen Flüchtling aus dem Irak vor, die 14-jährige Schülerin Susanna aus Mainz im Mai vergangenen Jahres vergewaltigt und getötet zu haben. Als die Anklageschrift mit allen grausigen Details verlesen wird, verliert Susannas Mutter die Fassung. Sie ist als Nebenklägerin im Gericht erschienen mit Petra Kartmann, ihrer Anwältin.
Wenn Sie hingeschaut haben, dann sehen Sie, dass sie oftmals vor sich hin weint, still, um nicht die Verhandlung zu stören. Sie ist verzweifelt und hat immer Angst, dass im Endeffekt ihrer Tochter unterstellt wird, dass alles einvernehmlich stattgefunden hat. Meine Mandantin ist genau von dem Gegenteil überzeugt.
Das Gericht versucht am ersten Verhandlungstag zu ergründen, wie Ali B. im Nordirak aufwuchs, wie er nach Deutschland kam und wie er seither seine Tage in Wiesbaden zubrachte. Es entsteht das Bild eines jungen Mannes ohne Perspektive, der einen Deutschkurs abgebrochen hat, sich ziellos durch den Tag treiben lässt, viel Zeit in der City verbringt, anfängt zu trinken und gelegentlich Drogen zu nehmen. Durch seinen jüngeren Bruder lernt er im Februar 2018 Susanna kennen. Ein loser Kontakt bis zu der fatalen Begegnung im Mai. Ali B. bestreitet die Vergewaltigung. Susanna habe seinen Wunsch nach Sex zunächst abgelehnt, dann zugestimmt. Getötet haben will er sie im Affekt. Sie sei gestolpert, habe im Gesicht geblutet, wegen verschmutzter Kleidung mit der Polizei gedroht. Da sei ihm schwarz vor Augen geworden, er habe sie festgehalten und zugedrückt. Mit diesem angeblichen Blackout weicht er von seinem bisherigen Geständnis ab, zur Überraschung von Staatsanwältin Sabine Kolb-Schlotter.
Das muss man erst mal sacken lassen. Es kommt hier wesentlich auf die Beweisaufnahme, auf die Zeugenaussage an und auf die Einschätzung der psychiatrischen Sachverständigen.
Nach der Mittagspause geht die Vernehmung mit einer zweiten Überraschung weiter. Der Angeklagte entschuldigt sich bei den Eltern von Susanna. Seit er im Gefängnis sei, so Ali B., habe er über die Tat nachgedacht und wisse inzwischen, wie schlimm das sei. Doch als der Richter mit weiteren Fragen nachhaken will, wie authentisch diese Reue ist, bricht Ali B. die Vernehmung ab. Ob aus Erschöpfung, bleibt offen. Für Petra Kartmann, Anwältin der Mutter, eher ein taktischer Zug.
Für mich gehört zu einer Entschuldigung ein Blickkontakt. Den habe ich vermisst. Für mich kam sie, so wie sie erfolgt ist, nicht von Herzen.
Der Anwalt der Verteidigung äußert sich bislang nicht zum Verfahren.
Und wir bleiben beim Thema. Susanna hatte sich in den jüngeren von zwei Brüdern verliebt, vergewaltigt und getötet hat sie vermutlich der Ältere, eben ein Flüchtling aus dem Irak. Das Leben der 14-jährigen Schülerin Susanna aus Mainz endete letztes Jahr im Mai, wie wir gehört haben, mit einem Gewaltverbrechen. Der 21-jährige Ali B. muss sich dafür vor dem Landgericht in Wiesbaden derzeit verantworten. Doch Susanna ist kein Einzelfall. Immer wieder kommt es vor, dass sich minderjährige Mädchen in Flüchtlingsunterkünften herumtreiben, so wie Susanna. Birgitta Söhling hat nachgefragt, wie die Stadt Wiesbaden nun nach dem dramatischen Fall damit umgeht.
Es sind verlorene Randgruppen, die sich gegenseitig anziehen. Minderjährige Mädchen, oft aus prekären Verhältnissen, Schulschwänzer, junge Flüchtlinge. Die Fußgängerzone ist ihr Wohnzimmer. Sie pendeln zwischen Burger King und McDonald's, hängen zusammen ab. Hier sind sich auch die 14-jährige Susanna aus Mainz und ihr mutmaßlicher Mörder Ali B. begegnet. Sie schwärmte für seinen jüngeren Bruder. Christoph Manjura, Sozialdezernent der Stadt Wiesbaden.
Per se ist das nicht zu verhindern, weil die Innenstädte sind offene Orte auf der einen Seite und auch Orte mit einer gewissen Anziehungskraft, ob das Shoppen, Rumhängen, Fastfood-Läden, Plätze sind, die frequentiert sind, da treffen sich junge Menschen, die allermeisten, ohne dass es irgendwie problematisiert werden muss.
Momentan sind die Treffpunkte verwaist. Ein schneidend kalter Wind pfeift um leere Sitzbänke. Was sich hier im letzten Frühsommer anbahnte, hätte Straßensozialarbeit wohl nicht aufhalten können, sagt Christoph Manjura. Doch
wir werden sehr genau schauen müssen, auch mit den Kompetenzen der Jugendhilfe, mit der Polizei gemeinsam, wie das dann in diesem Jahr wird, wenn es wieder wärmer wird draußen. Es wird sicherlich ganz von alleine eine höhere Sensibilisierung geben und Aufmerksamkeit.
Auch bei Schulsozialarbeit und Eltern. Denn Susanna ist kein Einzelfall. Ali B. und ein mindestens 14-jähriger Mitangeklagter müssen sich zudem in einem getrennten Verfahren wegen der Vergewaltigung einer 11-jährigen Deutschen verantworten. Das Mädchen hatte sich in den Flüchtlingsunterkünften herumgetrieben. Dort gibt es zwar einen Hausmeisterdienst, aber keine Zugangskontrollen. Generell sei der Kontakt zu geflüchteten Jugendlichen im Sinne von Integration ja auch gewünscht, sagt Manjura. Doch der Sozialdienst Asyl schaut in den Gemeinschaftsunterkünften jetzt genauer hin, wenn sich minderjährige Mädchen noch am Abend dort aufhalten.
Seit dem Sommer sind es bis jetzt 8 Mädchen, die unser Sozialdienst Asyl angetroffen hat. 8 minderjährige Mädchen, da wurden die Aufsichtspersonen, die Eltern informiert. In aller Regel kommen die gar nicht aus Wiesbaden, sondern sind von außerhalb. Da stellen wir aber auch fest, welche Mobilität es dann durchaus auch an dieser Stelle im Rhein-Main-Gebiet gibt.
Nach 22 Uhr ist die Besuchszeit in den Gemeinschaftsunterkünften laut Hausordnung ohnehin vorbei. Polizei und Sozialdienst Asyl machen jetzt unangekündigte Roomchecks, um das zu überprüfen, insbesondere bei alleinstehenden Geflüchteten.
Gucken, ob unangemeldete Gäste da sind, überhaupt Gäste da sind, Drogenproblematiken, was weiß ich, was man da alles vorfinden kann.
Außerdem überlegt die Stadt, inwieweit man die Familienmütter in den Unterkünften ansprechen kann, quasi als Anstandsdamen mit darauf zu reagieren, wenn sich problematische Entwicklungen anbahnen.
Wie Wiesbaden dafür sorgt, dass es keinen zweiten Fall Susanna geben wird, Birgitta Söhling hat berichtet.
HR Info, Hessen.
Bombendrohungen per Mail gegen Finanzämter, Bahnhöfe und Justizbehörden. Unterschrieben sind diese Schreiben mit nationalsozialistische Offensive, NSU 2.0 oder Wehrmacht. Der Hauptbahnhof in Lübeck oder das Finanzamt in Gelsenkirchen waren Anfang der Woche wegen solcher Schreiben geräumt worden. Es sind allerdings keine Brandsätze oder Bomben gefunden worden. Aber diese Briefe kursieren auch in Hessen. HR-Info-Reporter Frank Angermund hat recherchiert und ich habe ihn gefragt, es soll auch eine Bombendrohung gegen die Frankfurter Staatsanwaltschaft gegeben haben. Ist da was dran?
Ja, da ist was dran. Im Januar gab es eine Bombendrohung gegen die Staatsanwaltschaft in Frankfurt, aber damals sind die Verantwortlichen dort ruhig geblieben. Das Gebäude in der Frankfurter Innenstadt wurde nicht geräumt. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft äußert sich aber nicht weiter zu diesem Drohschreiben, da die Berliner Staatsanwaltschaft diese Ermittlungen als Sammelverfahren übernommen hat. Diese Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Erpressung, Volksverhetzung und Störung des öffentlichen Friedens. Es gibt einen Fakt, diese Drohschreiben sind über das sogenannte Darknet, also aus diesem anonymen Teil des Internets verschickt worden.
Diese Drohschreiben sind aber nicht neu, oder?
Nein, wir haben schon im Dezember und im Januar darüber berichtet. Kurz vor Weihnachten hatten der oder die Verfasser der rechtsextremen Drohschreiben unter anderem dazu aufgefordert, Flüchtlingsheime anzuzünden. Und diese Schreiben sind unter anderem auch an die Staatskanzlei an das Innenministerium in Wiesbaden gegangen, an das hessische LKA, an die CDU in Hessen. Diese Schreiben sind teilweise wirr verfasst. Am Ende, mir liegen so ein paar Schreiben vor, so eine große Hakenkreuzflagge zu sehen. Aber es wird darin auch klargestellt, dass die Verfasser sich nicht als Trittbrettfahrer sehen, dass diese Terminologie nur von uns, der Lügenpresse, verbreitet würde, so heißt es da. Und die Autoren solidarisieren sich auch mit den Polizisten, gegen die in Frankfurt wegen eines rechten Chats und der Drohbriefe gegen eine Frankfurter Anwältin ermittelt
haben. Haben die Drohschreiben denn etwas miteinander zu tun?
Also laut Frankfurter Staatsanwaltschaft haben die nichts miteinander zu tun. Die Drohbriefe gegen die Frankfurter Anwältin beinhalten ja Daten, die von einem Computer des ersten Reviers in der Innenstadt abgerufen wurden, sind mit NSU 2.0 unterzeichnet. Die Drohbriefe gegen Behörden, Journalisten und Politiker, die sind ja mit Wehrmacht oder nationalsozialistische Offensive unterzeichnet. NSU 2.0 taucht hier eher im Betreff auf.
Die Behörden nehmen die Schreiben aber ernst.
Ja, das sehen wir ja daran, dass in Gelsenkirchen und Lübeck Gebäude geräumt wurden. Diese Bombendrohung muss man ja auch ernst nehmen, egal ob sich da jemand von zu Hause aus von seinem Rechner einen üblen Scherz leistet oder ob da eine Gruppe gewaltbereiter Nazis dahinter steckt. Auch der Generalbundesanwalt hat einen Prüfbericht angelegt.
Bombendrohungen aus dem rechten Eck. Frank Angermund hat berichtet.
HR Info.
Steigende Kerosinpreise und der Preiskampf unter den Fluglinien in Europa machen der Lufthansa zu schaffen. Nach Rekordgewinnen dämpfte jetzt der Vorstand der Fluggesellschaft die Erwartungen für die nächste Zeit. Auch wegen Engpässen an den Flughäfen und in der Flugüberwachung baut Europas größte Airline das Angebot nicht so stark aus, wie man das zuletzt geplant hatte. Bei der Bilanzpressekonferenz in dieser Woche war Roman Warschauer für uns dabei.
Den Rekordgewinn von rund 3 Milliarden Euro im Jahr 2017 konnte die Lufthansa im vergangenen Jahr nicht wiederholen. Aber mit 2,8 Milliarden Euro sieht sich der Konzern in seinen Erwartungen bestätigt. Und auch insgesamt ist der Vorsitzende des Lufthansa-Vorstands Carsten Spohr zufrieden.
Ich glaube, sagen zu dürfen, dass 2018 wieder einmal ein finanziell erfolgreiches Jahr für die Lufthansa-Gruppe war. Wir haben den höchsten Umsatz unserer Unternehmensgeschichte erzielt, fast 36 Milliarden Euro. Und damit sind wir sogar inzwischen vom Umsatz her der größte Airline-Konzern der Welt und nicht mehr nur Europas.
Negativ auf die Bilanz wirkte sich unter anderem der gestiegene Ölpreis und damit die höheren Treibstoffkosten aus. Auch die Übernahme und Integration von Teilen der Air Berlin in die Tochter Eurowings kostete Geld. Auch der Sommer 2018 mit den vielen Verspätungen und Flugausfällen im deutschen und europäischen Luftverkehr schlägt sich in der Bilanz nieder. Lufthansa-Finanzvorstand Ulrich Svensson. Kosten für Unregelmäßigkeiten, das sind Kosten im Zusammenhang mit Verspätungen und Ausfällen, diese sind um 70% gestiegen auf 518 Millionen Euro.
In 2018.
Auch im kommenden Sommer rechnet Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr weiter mit Problemen. Alle Beteiligten müssten deswegen besser werden. Von der Flugsicherung verlangt er einen flexibleren Einsatz des knappen Personals und an den Flughäfen fordert er leistungsfähigere Sicherheitskontrollen. Aber auch die Lufthansa selbst bereite sich auf die kommende Reisewelle vor, so Spohr.
Wir werden die Zahl unserer Reserveflugzeuge 2019 nochmals um 15 erhöhen, auf dann 37. Das sind mehr Flugzeuge, als andere Airlines insgesamt haben. Wir stellen mehr als 600 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur in den operativen Funktionen ein, um die Pünktlichkeit zu erhöhen. Wir haben unsere Flugpläne mit mehr Puffer ausgestattet, die Bodenzeiten zwischen 5 und 15 Minuten verlängert, gleichzeitig die Prozesse beschleunigt, um dort mehr Reserven zu haben.
Die Lufthansa investiert aber nicht nur in mehr Reserveflugzeuge, auch insgesamt soll die Flotte wachsen und erneuert werden. Der Konzern hat in dieser Woche noch 20 weitere Airbus A350 sowie 20 Flugzeuge des Boeing Dreamliners bestellt. Die neue Flotte soll 20% günstiger zu betreiben sein, weniger CO2 emittieren und leiser werden. Im Dauerstreit mit dem Frankfurter Flughafen gibt es aus Sicht der Lufthansa keinen echten Fortschritt, trotz der seit 2 Jahren andauernden Gespräche. Für die Lufthansa ist Frankfurt nach wie vor zu teuer und vor allem die Sicherheitskontrollen dauern dem Konzern zu lange. Deswegen will man die Kapazität dort eher reduzieren. Etwa indem ab dem kommenden Jahr die neue Boeing 777X ältere Maschinen der größeren Jumbos ersetzt.
Indem wir erstmalig in unserer Geschichte ein Langstreckenmuster durch ein kleineres Nachfolgemodell ersetzen, leisten wir einen weiteren Beitrag, um die Infrastruktur in Frankfurt, die an ihre Kapazitätsgrenzen mit entsprechenden Pünktlichkeitsproblemen operiert, zu entlasten. Und aus diesem Grund haben wir auch entschieden diese Woche, dass wir im Sommer 2020 2 weitere Airbus 380 nach München verlagern werden von Frankfurt.
Es war in den Morgenstunden des 13. April vergangenen Jahres. Ein afghanischer Asylbewerber randaliert vor einer Bäckerei in Fulda. Die herbeigerufene Polizei handelt schnell. Es fallen insgesamt 12 Schüsse aus einem Polizeirevolver. 4 davon treffen den Afghanen. 2 sind tödlich. Nun ist ein Handyvideo aus der fraglichen Nacht aufgetaucht. Es ist der Staatsanwaltschaft Fulda zugespielt worden und zeigt die Szene aus einem Auto herausgefilmt. Petra Klostermann mit Einzelheiten.
Die Bilder sind dunkel und unscharf. Zu sehen ist, wie ein Mann in heller Hose, vermutlich der Flüchtling, und Polizisten miteinander rangeln. Im Auto unterhalten sich 2 Männer und eine Frau darüber. Sie sprechen von 5 Polizisten und staunen über die heftige Gegenwehr des Mannes. Der einminütige Film ist das bisher einzige Bild- und Tondokument des Vorfalls. Pascal Johann aus Frankfurt, Anwalt des Polizeibeamten, interessiert vor allem die Tonspur.
Der Ton ist letzten Endes erschreckend, weil man sieht, wie geschockt die Zuschauer, die neutralen Zuschauer, die in sicherer Entfernung im Auto sitzen, die jederzeit wegfahren können, von der Aggressivität des Angreifers sind. Die Zeugin ruft ganz laut, oh mein Gott, der schlägt mit dem Teleskopschlagstock auf den am Boden liegenden Polizisten ein und ist schockiert von dieser rohen Gewalt. Und das kann man aus dem Video sehr gut mitnehmen, dass man einfach hört, wie gefährlich das gewesen sein muss.
Der Vorsitzende des Ausländerbeirats Fulda, Abdulkerim Demir, hatte den Polizeieinsatz damals heftig kritisiert. Beim Ansehen des Videos sagt er,
ich bin nicht davon viel überzeugt, dass der Staatsanwalt unbedingt den Fall wieder aufrollt. Aber zumindest der Film zeigt, dass der Einsatz der Polizei sehr amateurweise gelaufen ist. Und in diesem Hinsicht wird wahrscheinlich andere Sachen laufen, wie zum Beispiel die Verantwortliche der Polizei zum Rechenschaft zu ziehen, warum ist der Einsatz so gelaufen, wie gelaufen war.
Damit bezieht er sich darauf, dass der Polizist offenbar sein Pfefferspray verliert und sich den Schlagstock entwinden lässt. Rechtsanwalt Pascal Johann findet das nicht verwunderlich.
Wenn jemand mit einem Teleskopschlagstock bewaffnet ist, ein Teleskopschlagstock ist eine potenziell tödliche Waffe, mit der Sie ganz massive, erhebliche Verletzungen hervorrufen können, je nachdem, wohin Sie diesen Schlagstock führen. Und jemand hat so einen Teleskopschlagstock und wehrt sich damit gegen eine Festnahme, dann ist das nicht überraschend, dass es auch 5 Polizisten nicht gelingt, den festzunehmen, weil der einfach so aggressiv und so gefährlich ist, dass sie als Polizeibeamter natürlich zunächst mal gucken müssen, dass sie ihr eigenes Leben schützen.
Immerhin hat der Flüchtling dem Polizisten im Kampf den Arm gebrochen. Die Ermittler suchen nun die Personen, die gefilmt haben, wichtige Zeugen, auch wenn das Video die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bestätigt.
Und wir kommen zu unserem Kulturteil. Das Konzept Art Night gibt es mittlerweile in Frankfurt und in Wiesbaden. Malen nach Zahlen, das war gestern, heute gibt es eben Art Night. In nur wenigen Stunden malt da jeder, auch Nicht-Profis, ein tolles Bild und darf es auch mit nach Hause nehmen. Ganz nebenbei lernt man neue Menschen kennen und lernt von einem Künstler auch noch ein paar Tipps und Tricks. Juli Rutsch hat mitgemalt.
2 lange Tafeln gefüllt mit 2 Dutzend Farbpaletten, weißen Leinwänden und dazugehörigen Stativen. Zwischen Pinseln und Wasserbechern stehen schon die ersten Bier- und Weingläser. Die Teilnehmer haben es sich gemütlich gemacht an diesem Abend. Auf einem der Plätze sitzt Julia in ihrer Malschürze. Sie hat sich bereits im Hintergrund des heutigen Motivs probiert, einem Wald aus Glitzerbäumen.
Ich habe das früher mal gemacht, so mit 13 oder so. Ich war so ein Malkurs von meiner Mutter bekommen, weil sie meinte, ich wäre da super talentiert, aber ich sehe das anders. Und jetzt male ich gerade den Himmel, aber ich wollte es irgendwie nicht ganz schwarz machen, weil ich das so sehr hart fände, den Kontrast, aber jetzt arbeite ich so ein bisschen schwarz mit ein und guck mal, was da rauskommt.
Schräg gegenüber von ihr sitzt Markus aus Hanau. Er arbeitet als Controller. Das letzte Mal gemalt hat er im Kindergarten. Jetzt sitzt er hier und lässt den Pinsel über die Leinwand streichen.
Ich male gerade einen Baumstamm und ich versuche, den ein bisschen so wild zu malen, sodass es ganz natürlich aussieht. Bis jetzt bin ich ganz zufrieden, ja. Ich muss zugeben, für mich war es ein bisschen Überwindung, damit zu kommen, weil ich nicht so die künstlerische Ader auf der Leinwand habe. Aber es ist auf jeden Fall spannend und macht Spaß, was Neues auszuprobieren, ja.
Das Motiv konnten sich er und die anderen Teilnehmer vorher im Internet raussuchen. Wie sie das jetzt auf die eigene Leinwand zaubern, erklärt Mediendesignerin Angela Schuchert. Sie steht vor der Gruppe an ihrem Stativ und rührt mit dem Pinsel in der Farbpalette.
Und dann mische ich das mit viel, viel Wasser und ich verrühre das, bis das so schön sämig, cremig ist. Wie Dressing, kann man sagen. Genau, und dann gehe ich jetzt hier auf meine Leinwand und arbeite eigentlich in zügigen Bewegungen.
Als sie das erste Mal vom Konzept der Art Night gehört hatte, hat sie sich sofort als Künstlerin beworben. Malen und kreativ sein war schon immer ihr Hobby.
Aber ich habe das nie nach außen getragen. Und das ist jetzt immer was ganz, ganz anderes, auch mal mit Menschen, sage ich mal, zusammenzuarbeiten und das auch weiterzugeben, was man so schon immer gerne gemacht hat.
Zurück zur Leinwand von Julia. Sie probiert sich gerade an den Glitzerbäumen, dem Highlight des Bildes. Dazu tauscht sie sich mit den anderen aus.
Es ist halt irgendwie interaktiv, man ist so gesellig mit Leuten da, man ist irgendwie im Gespräch, aber irgendwie kann man auch so sein Ding machen. Also und irgendwie fühlt man sich, man denkt so einen Moment halt gar nicht nach. Dass das irgendwie ein ganz cooles Gefühl ist, weil man einfach mal abschalten kann, ein Stück weit.
Juli Rutsch war auf einer Art Night in Frankfurt. Und wir bleiben in Frankfurt. Seit über anderthalb Jahren gibt es eine heftige Diskussion darüber, was mit den städtischen Bühnen passieren soll. Denn die Theaterdoppelanlage aus Schauspiel und Oper am Willy-Brandt-Platz in der Innenstadt ist marode und muss saniert werden oder eben neu gebaut werden. Das ruft verschiedene Gruppen und Vorschläge auf den Plan. So gibt es zum Beispiel auch ein Bündnis, das gerne das alte historische Schauspielhaus von 1902 wieder aufleben lassen möchte. Hanna Immig über dessen Pläne.
Der Seelingbau stammt aus dem Jahr 1902, ein Bauwerk des damaligen Berliner Star-Architekten Heinrich Seeling aus wilhelminischer Zeit. Die Aktionsgemeinschaft Schauspielhaus Frankfurt möchte es gerne wiederhaben, am ursprünglichen Standort am Willy-Brandt-Platz, da wo jetzt die Theater-Doppelanlage steht, sind noch alte Reste vorhanden, sagt Rechtsanwältin Sibylle Franzmann-Haag, Mitinitiatorin der Gruppe.
Ich hatte diese Kenntnis gar nicht, dass der Seelingbau noch unter der Glasfassade der 60er Jahre drunter steht und in weiten Teilen noch erhalten ist. Dass wir da also vollständige Mauern, Seitenwände, Saalvorgaben, Treppenhäuser, es ist ja noch sehr, sehr vieles da.
Das möchte die Initiative gerne erhalten und dem Platz, der aus ihrer Sicht aktuell nur wenig Charakter hat, den alten Charme wiedergeben. Die Idee, die hinter der Glasfassade liegenden Überreste sollen freigelegt und das Schauspielhaus soll im alten Stil wieder aufgebaut werden. Die heutige Oper müsste dann an einen anderen Standort umziehen. Es gehe nicht darum, alte Herrschaftsarchitektur unkritisch zu bewundern, wie der Gruppe oft vorgeworfen werde, erklärt der Saxophonist und Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Tobias Rüger.
Ich will bei der Gelegenheit nochmal betonen, dass wir überhaupt nichts gegen moderne Architektur haben, dass aber eine Metropole von dem Rang wie Frankfurt den Spannungszustand zwischen historischer und moderner Architektur inszenieren muss und auch aushalten muss. Und es gibt doch keine europäische Metropole, die derzeit wissentlich historische repräsentative Gebäudesubstanz aus der Jahrhundertwende zerstört.
Genau das sei aber bei anderen Konzepten, die derzeit diskutiert werden, geplant. Die Verantwortlichen bei der Stadt stehen dem Vorschlag eher skeptisch gegenüber. Der alte Bau entspräche nicht den heutigen Bedürfnissen eines modernen Theaters, sagt Kulturdezernentin Ina Hartwig von der SPD.
Das Gebäude von 1902 würde die heutigen Bedarfe überhaupt nicht befriedigend abdecken können. Schon allein aus diesen Gründen kommt eine Rekonstruktion nicht in Frage.
Konkret heiße das zum Beispiel, dass das historische Gebäude nicht auf ein zeitgemäßes Repertoire-Theater ausgelegt sei, also nicht genügend Raum und Kapazität hinter der Bühne biete, mehrere Stücke im Wechsel zu spielen. Zudem seien anders als behauptet nur noch Bruchteile der alten Bausubstanz erhalten und der architektonische Mix des Gebäudes aus Neorenaissance und Jugendstil sei eher minderwertig. Stattdessen möchte sie lieber nach vorne schauen, sagt die Kulturdezernentin.
Wir müssen sehen, dass wir zeitgenössisch den Willy-Brandt-Platz und die Situation der städtischen Bühnen neu gestalten und übersetzen ins 21. Jahrhundert. Das ist das Wichtige. Wir müssen uns fragen, welches Theater wird im 21. Jahrhundert gemacht. Wir müssen sozusagen den Bogen schlagen von dem Bau, wie er jetzt ist, ins 21. Jahrhundert.
Davon will sich die Aktionsgemeinschaft Schauspielhaus Frankfurt aber nicht einschüchtern lassen. Gerade ist die Gruppe dabei, einen Verein zu gründen und Mitglieder zu werben. Gegenwind sei bei solchen Plänen üblich, sagt Sibylle Franzmann-Haag.
Also alle Projekte haben am Anfang sehr viel Skepsis vorgefunden, sei es die Altstadt, die alte Oper. Das ist normal, das gehört zum Prozess. Aber am Ende des Tages siegt ja das, was der Bürger möchte. Da haben wir Anlass zu glauben, dass er, so wie wir, die Fassade charmant findet.
Bevor aber solche alternativen Konzepte von der Stadt überhaupt geprüft werden, wird erst einmal die Stabsstelle Zukunft städtische Bühnen ihre Ergebnisse vorlegen. Bis zum Sommer soll feststehen, ob eine Sanierung von Theater und Oper im Bestand möglich ist oder ob neu gebaut werden sollte.
Hanna Immig darüber, dass eine Initiative das alte Schauspielhaus zum Neuen machen möchte. Und das war die Sendung HR Info Hessen. Die finden Sie auch im Internet zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de. Ich bin Gabi Beck und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.